Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich bin Karin Weigel und ich begleite Führungskräfte dabei, dass der Laden läuft. Ja, und die Begleitung von frisch gebackenen Führungsfrauen liegt mir dabei ganz besonders am Herzen und diesen Frauen ist dieser Podcast auch vorrangig gewidmet. Heute habe ich die Ehre, eine wirklich außergewöhnliche Frau zu Gast zu haben, und zwar Chaya Molcho. Wahrscheinlich kennen Sie die meisten von euch ohnehin. Chaya ist eine in Österreich lebende israelische Köchin und Gastronomin. Sie ist aufgewachsen in einer Familie, in der das Kochen für Gäste und das gesellige Beisammensein zum Alltag gehörte. Ja, und nach ihrem Psychologiestudium in Bremen hat sie dann ihren Ehemann, den Pantomimen Sami Molcho, auf seinen weltweiten Tourneen begleitet. Und auf den Märkten rund um die Welt hat sie schließlich so richtig ihre Leidenschaft für die internationale Küche entdeckt. 2009 hat sie dann mit ihren 4 Söhnen das erste Neni-Restaurant am Wiener Naschmarkt eröffnet und der Name Neni kommt von den Initialen ihrer Söhne Nuriel, Elior, Nadif und Ilan. Heute ist Neni eine internationale Marke mit Restaurants in Städten wie Berlin, Zürich, Paris und Mallorca, ja und natürlich auch Wien, wo alles begonnen hat. Ich spreche heute mit Chaya darüber, was die wichtigste Zutat für ein erfülltes und erfolgreiches Leben ist und aber auch für die Führungsarbeit. Ja, und natürlich gibt es auch wieder 3 Tipps für dich als Leaderin. Ein großes Danke geht an dieser Stelle auch an Alexandra Singer und Sebastian Jutmann, die uns ihren großartigen Growth Hub Coaching Raum hinter der Wiener Karlskirche als Ort für dieses Gespräch zur Verfügung gestellt haben. Den Link zur Brandingagentur Growth Hub findest du in den Shownotes. Ja, und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen, liebe Chaya. Schön, dass du heute da bist und mit mir ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern wirst.
Danke für die Einladung. Kann ich gleich das Gleiche sagen?
Die erste Frage, die ich allen meinen Gästen stelle, ist, was wolltest du denn als junges Mädchen werden und was hat das mit deinem heutigen Job, mit deiner heutigen Arbeit, mit deinem heutigen Leben zu tun?
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich wüsste nicht, dass ich irgendeine Vorstellung hatte als Kind, was ich einmal werden will. Aber eins kann ich sagen, bei uns zu Hause gab es einen langen Tisch, es wurde immer gekocht. Die Nachbarn wurden eingeladen, mein Vater war ein fantastischer Einkäufer, meine Mutter eine tolle Köchin, meine Oma. Kann sein, dass das so eine Selbstverständlichkeit war damals, was ich heute bin. Also aber konkret zu sagen, ich wollte Köchin oder irgendwas damit, würde ich sagen, habe ich nicht gehabt. Ich wollte auch nicht eine Schauspielerin oder ich war ein glückliches Kind, ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht.
Aber Essen hat eine Rolle gespielt bei
euch? Große Rolle. Ja. Große Rolle. Es wurde immer gekocht, es wurde immer eingeladen. Die Lebensmittel war eine ganz große Wichtigkeit, weil wir durch meinen Vater, der Arzt war, hat dann statt Geld hat er oft Lebensmittel bekommen, war für mich Lebensmittel ein ganz wichtiger Bestandteil. Und ich habe ganz früh gelernt, was ist eine Aubergine, was ist eine Melanzani, was ist eine Tomate, was ist ein Wassermelone, weil wir das in Unmengen gehabt haben. Also vielleicht war das unterbewusst da, dass ich vielleicht irgendwann mal das machen werde, aber nicht bewusst.
Und kochen hast du zu Hause gelernt?
Zu Hause und natürlich auch nicht nur zu Hause. Ich meine, ich war 7 Jahre auf Tournee mit Sami, als ich geheiratet habe. Ich war sehr jung. Wir haben keine Kinder gehabt und er war wirklich 7 Jahre auf der Tournee auf der Welt. Unterwegs. Er war wirklich sehr viel auf der Bühne und ich war sehr viel in Märkte, sehr viel mit Essen beschäftigt, in Küchen gearbeitet. Also das war schon in meinen jungen Jahren eine ganz wichtige Rolle. Und auch die Kultur der Menschen kennenzulernen durch die Gerüche und das Essen.
Auf diesen vielen Reisen dann auch?
Ja.
Verschiedenste
Kulturen. Auf der ganzen Welt waren wir, fast auf der ganzen Welt, ja. Also ich habe wirklich Indien, ich habe China, ich habe wirklich sehr viel gereist und sehr viel die eklektische Küche kennengelernt.
Was ist es, was dich an der Küche so interessiert? Ist es der Geschmack? Ist es die Gesundheit? Also auch am Kochen? Was ist es, was dich interessiert?
Ich glaube, das ist auch das Gebende. Ich bin jemand, der gerne gibt und gerne verwöhnt. Das habe ich von zu Hause gelernt. Und natürlich auch Lebensmittel, ob das jetzt gemüsehaltiger ist, der Sami ist Vegetarier. Natürlich habe ich viel mehr vegetarisch gekocht. Ich bin aus Israel. Israel ist das Land der Gemüse. Middle East, ja, du hast die Sonne, du hast die richtige Erde. Ich bin auf den Markt als Kind gegangen mit meinem Vater und da waren Unmenge. Wir haben nicht nur eine Tomate. Es waren immer kiloweise, ja. Ich bin nicht aufgewachsen mit einer Tomate, einer Gurke, sondern kiloweise gekauft. Und ich habe gelernt, wie kann ich einkaufen? Was ist eine gute Tomate? Was ist ein gutes Lebensmittel? Das habe ich natürlich in Israel ganz stark mitbekommen.
Und was ist ein gutes Lebensmittel? Woran machst du das fest?
Schau, erstens mal, ich rieche. Dann ist es, jede Obst hat ein anderes Merkmal. Ja, eine Aubergine, Melanzani zum Beispiel, wenn sie leicht ist, wenn sie glänzend ist und oben das Frucht grün, hellgrün und nicht gefleckt, ist es eine frische Melanzani. Und je leichter es ist, desto weniger Kerne hat sie. Und die Kerne machen die Melanzani oft eine schlechte Qualität.
Bitter auch.
Ne? Und die Bitterkeit ist was anderes, weil eine Melanzani musst du salzen, wenn du das schneidest, die Flüssigkeit muss rausgehen und das ist das Bittere. Und die meisten wissen es nicht und machen das direkt schneiden und auf der Pfanne. Ich salze es, nehme die Flüssigkeit raus, tropfe es ab und dadurch nimmt es auch die Hälfte des Olivenöl. Nimmt es viel weniger Öl an. Also es gibt so viele Dinge, dass jeder lernen kann, wie kann ich richtig einkaufen. Und dann saisonal. Eine Tomate wird im Winter nie so schmecken wie im Sommer. Ist ja klar. Das heißt, wann kaufen wir was ein, ist auch sehr wichtig. Also ich bin damit aufgewachsen. Es ist bei mir im Blut, ja. Wenn ich hier am Naschmarkt einkaufe, dann fasse ich die Gemüse auch ein, bevor ich das auch kaufe, ja.
Ja, ich bin auch jemand, der alles anschaut.
Ja, natürlich.
Das ist
ja, wichtig. Aber es ist auch wichtig. Das ist auch diese sinnliche. An, ja. Ja, na klar. Dann kocht man auch viel besser, ja. Eine Fisole, wenn sie weich ist, dann wird sie nie knackig schmecken, ja. Also so viele Sachen. Wassermelone, klopfst du, wenn sie hohl ist, ja, hat das auch eine bestimmte Bedeutung. Also zu wissen, wie man einkauft, ist schon sehr wichtig. Schwierig ist das im Supermarkt, weil das natürlich alles eingepackt ist, aber das kannst du auch durch die Farbe, durch den Glanz auch schon erkennen. Man kann es lernen, das ist kein Problem.
Du hast ja zusammen mit deinen Söhnen dein Unternehmen aufgebaut, Neni.
Ja.
Kennen wahrscheinlich die meisten. Der Name kommt von deinen 4 Söhnen.
Ja.
Wie schaffst du das in deinem Unternehmen? Jetzt bist du ja die Mama, die Mutter und gleichzeitig aber doch auch die Chefin bis zu einem gewissen Grad. Wie schaffst du da, diese Rollen zu trennen? Wie tust du da?
Muss ich dich korrigieren, weil es ist ein Unterschied, wenn deine Jungs oder deine Mädchen übernehmen etwas, was die Mutter schon aufgebaut hat. Dann hast du einen Boss und dann hast du die Jünglinge, die jetzt lernen von dem Boss. Bei uns war das genau umgekehrt. Wir haben gemeinsam, Nanny hat gemeinsam angefangen. Das heißt, es gibt keine Hierarchie, Mutter als Ältere, die mehr weiß und die Jungs, die ein bisschen jetzt lernen. Ja? Bei uns war das von Anfang an eine Gleichberechtigung. Das heißt, wir haben gemeinsam begonnen und gemeinsam alles getan. Und das war der erste Fehler, den wir gemacht haben. Weil wir wussten nicht die Begabung jedes Einzelnen. Weil der Ausgangsposition war, ihr hilft mir ein halbes Jahr und dann macht ihr, was ihr wollt. Weil der Nuril und Elio waren gerade fertig mit dem Studium in Ausland. Ich habe gerade Nanny am Naschmarkt bekommen, aus Zufall. Und ich habe sie gefragt, ob sie mir am Anfang helfen können und dann machen sie, was sie wollen. Der dritte, der Ilan, ist ein Jahr später dazu gekommen. Der heute eigentlich der Big Boss ist, der CEO. Ich bin nicht der CEO von der Firma. Aber es hat sich so kristallisiert. Das heißt, der Nuril war künstlerisch begabt, macht Marketing, fotografieren die Hüte, Social Media, Fotograf. Das ist der Nuril, das ist der Älteste übrigens von den Jungs. Der Elior ist heute mit dem ganzen Franchising beschäftigt, 13 Lokale außerhalb von Wien. Und die Lokale in Wien. Der Ilan ist der CEO. Warum? Er macht die ganze Produktion für die Supermärkte und ist eigentlich eine Führungsposition in seinen jungen Jahren, weil er das einfach kann. Und ich bin eigentlich, ich würde sagen, die Seele noch, aber und auch das Gesicht im Fernsehen auftreten, weil ich Köchin bin. Das heißt, öffentlich bin ich natürlich viel mehr, weil ich natürlich Kochshows mache. In den Zeitungen wollen sie immer noch die Chaya Molcho. Wobei ich sagen muss, dass heute die Jungs viel mehr übernehmen als ich. Das heißt, Führungsposition bin ich nicht, obwohl auch mit meiner Küche, mit meiner Abteilung. Aber jeder Einzelne ist Führungsposition im Nanny.
Das heißt, ihr habt es gut geschafft, sehr stärkenorientiert mittlerweile zu arbeiten. Und das hat sich auch irgendwie gut ergeben, dass sich alle 4 so, genau, das muss ja nicht unbedingt sein.
Es hätte ganz anders sein können, weil was du lernen musst, ja, auch als Führungsposition, als Mensch, als Mutter, als alles, dein Ego zurückzustecken, ja. Viele haben Ego, ich bin älter, eigentlich müsste ich mehr wissen, Quatsch. Ja, die Jungs wissen heute andere Sachen viel mehr als ich und es ist eine Aufteilung. Ich gebe, sie geben und das Ganze macht es aus, dass wir voneinander nur profitieren und lernen. Und da musst du schon sagen, hoppla, das wusste ich nicht, bring mir das bei. Also Ego spielt da eine große Rolle. Und ich glaube, für meine Jungs war das schwieriger, weil leider in Europa zählen Menschen, die älter sind, viel mehr als junge Leute. Ja, und das habe ich immer dagegen gekämpft. Junge Leute können uns viel mehr geben manchmal als ältere Leute.
Das heißt, wenn ich dir so zuhöre, dann sagst du, vor allem die Älteren müssen von ihrem Ego zurücksteigen und ihre Erfahrungen mal so ein bisschen in den Hintergrund rücken lassen und mal schauen, was kann ich denn von den Jungen lernen.
Ja, weil sonst unterdrückst du und sonst bringst du sie, sonst können sie sich auch nicht alleine entfalten. Was würde sie nützen, wenn ich immer dann sage, das war falsch, das ist richtig und so. Ich musste lernen, auch Fehler zuzulassen, obwohl ich das gesehen habe, weil ich wollte Partner haben, ich wollte keine Muttersöhnchen haben. Heute habe ich Partner. Ja, ich habe sie respektiert mit ihrem Werdegang und ihrer Schnelligkeit und langsam organisch wachsen. Natürlich wusste ich vielleicht mehr, weil ich älter war. Aber Ego weg, schweigen, Fehler machen lassen, gemeinsam wachsen und gemeinsam korrigieren. Das war mein Motto. Mhm. Und ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe. Aber das ist nicht immer leicht gewesen.
Das glaube ich. Ja, natürlich. Weil auch zusehen zu müssen, Fehler. Wissend, dass was schief geht, ist natürlich nicht immer ganz
einfach. Das ist natürlich viel Verlust, auch finanziell. Ja. Aber sind dir die wichtiger, die Arbeit oder deine Familie? Das habe ich mich nicht einmal fragen müssen. Die Liebe zu den Jungs war stärker als meine Karriere jetzt, zu wissen, wir machen alles richtig und von Anfang an alles toll. Wir haben enorm viele Fehler gemacht.
Die Gastronomie ist ja auch, wie viele andere Branchen, sehr männlich dominiert. Das heißt, wenn man da als Frau durchstartet und seinen Weg geht, ist das ja auch nicht immer ganz so einfach. Was hast du gemacht, um dich als Frau in dieser Branche zu behaupten? Was war so ein Erfolgsrezept?
Schau, ich glaube, erstens einmal war mir nie so wichtig, was die Leute über mich denken oder schreiben oder was andere Köche jetzt, hat sie es gelernt, hat sie es nicht gelernt. Eine Frau hat mich nie interessiert. Schau, du musst dein Selbst finden und dich selbst bestärken, dass du nicht abhängig bist von das Sagen der anderen. Wenn du das schaffst, dann weißt du, welche Fehler du selber machst, du kannst korrigieren und du bist nicht abhängig, werde ich geliebt, werde ich nicht geliebt, werde ich akzeptiert oder werde ich nicht akzeptiert. Ich meine, jeder kann sagen, was er will. Ich meine, heute redet man noch, was hat sie gelernt, wieso hat sie diesen Erfolg, hat sie es verdient oder nicht? Du musst es selber wissen, ob du es verdient hast. Du musst nicht abhängig sein, was die anderen sagen. Ich glaube, das war sehr wichtig für mich. Ich habe das Selbstbewusstsein selber mir beigebracht. Ja, ich habe Gott sei Dank einen Partner, der mich respektiert, der mir auch diese Stärke gegeben hat. Es ist kein Kampf, wer ist besser oder wer ist schlechter zwischen mir und Sami. Und gönnen einander. Und das fehlt sehr oft in Österreich, das Gönnen, dass jemand es schafft, auch wenn er nicht jetzt eine akademische Prüfung hat. Das Gönnen fehlt hier sehr stark. Aber weißt du was? Ich sage immer, das ist deren Problem, nicht mein Problem.
Absolut. Ja. Absolut.
Man muss wirklich mal danken, es ist dein Problem. Arbeite an dich selbst.
Jetzt ist es aber trotzdem ganz wichtig, vielleicht auch trotzdem Menschen im Leben zu haben, die einem ganz offenes Feedback geben. Ja? Also unabhängig jetzt von, was die Presse oder andere Leute sagen, aber so ein paar vertraute Menschen, die ganz offen und ehrlich Feedback geben.
Absolut.
Du hattest auch solche Menschen in deinem
Leben. Oh ja. Also Kritik ist für mich eine der wichtigsten Sachen. Kritik sehe ich als was Positives und nicht als was Negatives, weil wenn ein Gast irgendwas nicht schmeckt, dann ist das Beste, wenn er das sagt, weil dann kann ich das korrigieren. Wenn ich das nicht weiß oder Ego sagen, meine, es ist sein Problem, das ist nicht. Das muss man wahrnehmen, selber kosten und nicht diskutieren, sondern sofort Kurskorrektur. Und dann sagen, okay, das war wirklich ein Fehler, wir müssen das sofort ändern. Sonst bleibst du stehen und wiederholst deine eigenen Fehler. Kritik oder gute Freunde, die dir was sagen, nicht immer rechtfertigen, aber. Aber ist für mich, wenn ich irgendjemand sage und wenn er mir aber sagt, dann weiß ich, er ist zu. Das Aber macht mich heute wütend, muss ich dir wirklich sagen. Aber ist keine Diskussionsrunde. Nimm es auf, lass dir Zeit. Du kannst morgen mir vielleicht noch einmal Aber sagen, aber erstmal lass es sickern, heißt es.
Ja.
Ja, und dann mach dir Gedanken darüber. Und wenn ich eine gute Freundin mir was sagt, dann werde ich mir Gedanken darüber machen. Deswegen ist sie auch eine gute Freundin, die mir auch gönnt.
die dir auch den Erfolg gönnt.
Genau. Ja, und da
sie, die dir deswegen Feedback gibt, weil sie möchte, dass du vielleicht noch besser wirst.
So ist es. Mhm. So ist es. Und
oder nicht in eine falsche Richtung läufst.
Ja, ja, und das ist so wichtig. Und Ehrlichkeit ist eigentlich das A und O. Und ich glaube, Führungskräfte, wenn du mich fragst, wenn du kommunizieren, das A und O. Kommunizieren, kommunizieren, über sehr viele Sachen reden. Ob es in der Ehe, ob der Erziehung, ob das in deinem Beruf ist. Kommunikation. Wie viele Leute wollen nicht kommunizieren, weil sie Angst haben, was zu ändern? Hm. Keine Angst davor haben. Was
oder Widerstand
Neues
zu bekommen. Ne?
Bitte?
Oder Widerstand zu bekommen.
Auch. Oder ein Ja. Genau. Ja. Genau, ist wichtig.
Ja.
Genau, ich meine, wir, die Familie, meine Partner, meine Jungs, einer ist ja Schauspieler, ist ja nicht dabei, aber drei, wir haben einmal in der Woche ein GLM, also Gesellschaftertreffen, und da wird über alles geredet, weil jeder hat seine eigene Aufgabe. Und das wird dann geredet und dann wird natürlich diskutiert. Und weißt du, das Wichtigste ist auch, zu wissen, wie man streitet. Nicht unter der Gürtellinie oder wirklich. Das wird natürlich heftig diskutiert. Und viele denken, das ist ein Streit. Nein, es wird geredet, es wird kommuniziert über ein Thema und dann werden wir einen Nenner finden müssen.
Es geht um die Sache und nicht um die Beziehung zwischen den Menschen.
So ist es. Und da, dieser feine Übergang, wenn du das schaffst, dann kannst du auch produktiv sein. Wenn du das nicht schaffst, wirst du auch weniger produktiv sein, nach meiner Meinung, auch als Führung. Wenn dir ein Mitarbeiter ein Feedback gibt, nimm es auf. Nicht, weil du der Chef bist, musst du es besser wissen. Nein, wenn du das glaubst, bist du keine Führungsposition.
Stimmt, ja. Dann gab es Momente in deiner Karriere, in denen du das Gefühl hattest, gegen den Strom schwimmen zu müssen?
Gegen den Strom?
Gegen den Strom. Oder war das eh schon etwas, was völlig normal war?
Für mich, wir sind immer außerhalb der Box gewesen. Wir sind immer gegen den Strom gewesen. Niemand hatte die Levante-Küche in Wien gehabt. Niemand hat Sharing-Konzept gehabt. Wir waren immer risikoreich und immer gegen den Strom. Wir wussten nicht, ob das ausgeht oder nicht. Ich habe ein Catering gemacht, gesagt, es gibt genug gute Caterer, wie Donko, Motto. Es gibt tolle Caterer heute. Ich habe gesagt, wenn ich mache, dann muss ich was anderes machen. Weil die sind gut genug. Warum soll ich konkurrieren mit jemandem, der perfekt ist? Dann habe ich angefangen, Live-Cooking, Levante-Küche, mit Gemüse, mit vor 30, 35 Jahren. Und da habe ich eine Nische gefunden. Und das war gegen den Strom.
Die Nische zur rechten Zeit am rechten Ort auch zu sein.
Ja.
Mit einem neuen Thema.
Ein neues Thema. Und das war wie immer. Ich habe gestern gerade geredet. Wir waren immer gegen den Strom, eigentlich.
Gibt es in deinem Alltag eine Regel, die immer gilt für dich? Also ganz egal, ob in der Küche oder in deinem privaten Leben?
Ja, ich würde sagen, wenn du gestresst bist und keine Lust hast, werde ich auch nicht kochen. Also kochen gehört schon eine gewisse Energie, eine gewisse Ruhe, eine gewisse Leidenschaft. Und das habe ich eigentlich, Gott sei Dank, fast täglich, muss ich sagen. Aber wenn es wirklich um wirklich schwere Schicksalsschläge oder so weiter, dann musst du dich auch zurücknehmen, für dich Zeit nehmen, runterkommen und dann wirklich wieder anfangen. Ja, es gibt Momente. Ich nehme ja auch oft im Jahr Zeit nur für mich, wo ich gar nichts tue, wo ich wirklich nichts tue. Das Wissen auch nicht zu tun, das ist eigentlich die schwierigste Sache. Und das habe ich gelernt zu nehmen. Ob ich jetzt viermal in der Woche Pilates oder Fitness oder Yoga, das muss man sich nehmen. Man muss sich die Zeit für sich nehmen. Und jetzt merke ich auch, ganz komisch, ja, dass ich auch oft sage, ja, es eilt nicht. Nimm dir die Zeit, fang erst in eine Stunde an. Ich spüre, wann die richtige Zeit ist, was zu machen und was nicht. Das spüre ich jetzt mehr und mehr.
Ist das eine Sache des Älterwerdens?
Ja, ich glaube schon, das ist das Tolle.
Die Reife?
Ja, es ist die Reife, nichts eilt. Mein Bruder ist vor einem Monat gestorben, jung. Da denkst du dir, du machst dir schon Gedanken. Wie schnell kann das zu Ende gehen? Immer wieder sich fragen, ist das wichtig, ist das eine Priorität oder ist das keine Priorität? Mhm. Und dann sich Gedanken machen und dann erst in die Sache rangehen. Mein Bruder hat mir sehr viel zu bedenken gegeben. Dieser Schicksalsschlag hat für mich sehr viel geändert.
Das glaube ich, ja. Verlust ist immer.
Verlust und Verlust mit jemandem, den du geliebt hast und der nicht erwartet hat, dass er stirbt. Es war, in einer Sekunde war er nicht da. Du konntest ihn nicht einmal vorbereiten. War aber das sehe ich auch als positiv. Und ich rede auch sehr stark mit meiner Familie darüber, mit meinen Freunden darüber. Es ist wichtig, auch Trauer, nicht alleine mit sich selber, sondern wirklich mit guten Freunden, zu weinen zu dürfen. Und richtig schön zu trauern, das ist ganz, ganz wichtig.
Ja.
Habe ich bei meinen Eltern gar nicht so gemacht, gehabt wie bei meinem Bruder, weil da waren wir mittendrin im Leben. Die Kinder waren kleine. Da war nicht die Zeit, richtig zu trauern. Und ich glaube, Trauer ist genauso wichtig wie glücklich sein. Bei den jüdischen Glauben, ich glaube es auch bei euch bestimmt, ohne Weinen gibt es kein Lachen.
Ja, das gehört dazu.
Ja, aber dann weißt du gar nicht die Differenz zwischen Trauer und glücklich sein. Ja?
Manchmal ist es auch nur ein ganz schmaler Grat.
Ne? Ja. Und Angst von Trauer. Viele haben Angst, traurig zu sein. Ja? Trauer gehört zum Leben.
Mhm, absolut,
ja.
Ich möchte nochmal auf die Küche zurückkommen. Mhm. Und eine Frage, die ich mir überlegt habe vorher, war so, gibt es eine Zutat oder ein Gericht, das du mit Leadership verbindest?
Mit Leadership?
So ganz spontan.
Ha. Schmorgerichte.
Mhm. Ja, und was haben die für dich damit zu tun?
Als Leader, du musst das Gefühl haben, ja, wie lange muss es sein? Muss ich noch mehr Flüssigkeit geben? Wie beobachte ich das Gericht? Ja, aber überhaupt kochen musst du Leadership sein, weil du musst den Köchen erzählen, nicht wie das Rezept ist, sondern wie sind die Zusammenhänge, wo fange ich an, wo höre ich auf? Das ist Leadership. Ja? Es ist nicht nur ein Rezept. Ich kann dir ein Rezept geben, du wirst es kochen, es wird anders schmecken. Das heißt, vom Gefühl, das Beobachten, jedes Produkt hat einen anderen Werdegang. Das ist Leadership. Mhm. Den Köchen wirklich die Leidenschaft beizubringen, wie es kochen, das muss zu Leadership sein. Zum Beispiel, wie erkläre ich einem Menschen eine israelische levante Küche? Der wenig mit Gemüse gearbeitet hat. Das heißt, ich muss ihn von Anfang an erzählen, was ist eigentlich die levante Küche? Ein deutscher Koch hat das nicht so gelernt in der Kochschule. Ich muss ihn völlig das, und da musst du Leader sein. Da musst du, ein Leader, für mich ein guter ist, in der Küche reden wir, ist die Prise Leidenschaft und nicht nur Kochen. Nur Kochen kann jeder lernen. Das andere macht den guten Koch aus.
Und das ist ein Gespür auch?
Ja, ein Gespür, eine Leidenschaft. Ich möchte, das Gericht muss perfekt sein. Das musst du den Köchen beibringen. Und das bin ich. Ich bin Leadership in meine Branche. Weil ich stecke die Leidenschaft an.
Okay, also so, dass das andere dir folgen wollen.
Ja, weil sonst können sie es in jede YouTube lernen. Was ich gebe, ist ein Schritt mehr als nur Kochen.
Was ist denn das Verrückteste, was dir jemals in der Küche passiert ist?
Du, ich glaube, viele Sachen, aber Kitchen Impossible, das war eine Herausforderung. Ja. Weil da bist du dort, du bist beobachtet von Millionen Menschen, die dir zuhören. Und dann, wenn du Ego hast oder unbedingt gewinnen willst und diese Krampf, brauchst du die Sendung nicht machen. Du musst dahin gehen und sagen, ich habe mir vorher überlegt, okay, es kann durchaus sein, dass ich ein Rezept habe, wo ich nichts weiß. Was mache ich? Ich habe mir es vorher überlegt, gesagt, ich kaufe ein, weil du gehst ja einkaufen, kaufe Sachen ein, die mir schmecken, die Gäste schmecken könnte, koche was anderes und sage, ich wusste das nicht, aber jetzt habt ihr ein tolles Essen von mir. Du musst dir überlegen. Mhm. Aber du darfst dich nicht genieren, wenn du das nicht weißt. Mhm. Ganz klar, viele blamieren sich. Wow. Und überleg mal, ein Koch, der fantastisch ist, der Sterne hat, der sein ganzes Leben fleißig war und beigebracht hat und jetzt kommt er und er weiß es nicht. Stell mal vor, das Leben, Zusammenfall. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Was ist mit den anderen Jahren, was du so viel bewiesen hast? In eine Sache bist du so unsicher? Nein.
Und wirst gleich bewertet dann.
Und wird bewertet. Und da ist auch wieder, sollen sich bewerten, dass ich alleine schon hingegangen bin, den Mut hatte, mich bloßzustellen, das ist schon mal ein Preis wert. Jeder Koch, der dorthin geht. Weil viele sagen das ab, weil sie nicht verlieren können. Und da spielt das Ego eine Riesenrolle. Der Tim schafft das so toll, weil es ist ihm scheißegal, ob der jetzt, natürlich, er sagt, er will gewinnen, aber so oft zu wissen, irgendwas zu kochen, was du nicht weißt, da gehört schon eine Größe dazu und das hat der Tim. Soll ihn nicht kritisieren dafür. Soll jemand anderer das nachmachen? Erst einmal. Und dann darüber reden. Man sagt so oft Werte. Weißt du, was wichtig ist als Führungskraft? Ist keine Werte, gut oder schlecht. Ich gebe dir ein Beispiel. Das habe ich von meinem Mann kennengelernt durch die Körpersprache. Ein kleines Kind. Ich habe einen Enkel von 2, Eli. Ich liebe ihn. Ich könnte ihn jeden Tag sehen. Ich sehe ihn leider zu selten. Aber sagen wir mal, er isst Schokolade. Und er liebt Schokolade und er kann das mit den Händen, weil wir erlauben, alles mit den Händen zu essen. Weil er muss das spüren, ja, auch Schokolade. Und ich bin mit einer weißen Kochjacke, weiße Hose und so weiter. Und der Eli kommt zu mir und will mich umarmen mit seinen Schokoladenhändchen. Für jemand andere wäre das, oi, das ist schlecht, ich bin schmutzig, aber vielleicht ist das Delikatesse. Mhm. Was ist gut und was ist schlecht? Mhm. Keine Werte geben. Mhm. Das Gleiche kann gut sein. Oder eine Frau ist in der Küche mit einem Messer oder ein Mann, ein Koch, ist das eine Selbstverständlichkeit. Die gleiche Szene im Schlafzimmer mit einem Messer, wirst du denken, das ist bedrohlich. Also was ist Werte? Mhm. Werte ist ganz, und man macht so oft Wertungen.
Es ist die Bedeutung, die wir etwas geben und das kann das eine, das Gute sein oder
genau, du kannst nicht sagen, ist das gut oder schlecht. Kommt auf die Situation drauf an. Mhm. Für das Kind war das Delikatesse. Für den Vater, der jetzt gerade in seinen nächsten Termin hat, der weiße ist das Schmutz.
War jetzt nicht so super, ja genau.
War das nicht. Und das ist genau, und diese Wertung gibt man zu schnell. Mhm. Zu schnell gut oder schlecht. Wenn man lernt, wirklich nicht so schnell Werten, dann Wertung ist immer, ich bin besser als du. Für mich.
Absolut, ja.
Und das ist keine Führung. Mhm. Führung muss offen sein. Ist viel mehr als nur Führung sein, sondern viel mehr. Es ist eine Philosophie.
Mhm. Wenn du ein kulinarisches Erlebnis schaffen könntest, das die Welt verändern kann, zum Positiven natürlich. Wir haben, wie du gekommen bist, auch kurz über die Weltlage gesprochen, die ja gerade nicht so rosig ist, wie wir sie uns alle wünschen würden. Wenn so ein Gericht diesen Unterschied machen würde.
Ich würde zum Beispiel, wenn du gerade politisch denkst, würde ich Palästina in Israel, würde ich einen riesen Hummus-Teller Palästinenser und Israelis zusammenbringen mit Pita-Brot, weil das ist das Gleiche, gleiche Kultur, gleiches Essen. Gleiche. Miteinander und dann diskutieren. Hm. Ich würde einen Hummus-Teller machen.
Und so ganz global gesehen, was würdest du sagen, wäre so ein verbindendes Gericht?
Soul Food. Was wärmend, was gut tut für die Seele. Mhm. Egal was, aber das muss so ein, wie eine Mamas Küche, italienische Nonna oder meine Schmorgerichte, oder das würde ich geben. Mhm. So. Nicht so Sterne mit Pünktchen und so ein ganz wenig und ganz klein, sondern richtig was so ein Topf auf dem Tisch und jetzt reden wir miteinander und jetzt
jeder
greifen
kriegt einen Löffel.
Ja, miteinander, das wäre für mich Frieden auf dem Tisch.
Frieden auf dem Tisch.
Ja, mhm. Ja.
Wenn du so eine Dinnerparty gestalten könntest mit drei historischen Frauen, wen würdest du einladen?
Mit historischen Frauen?
Ja,
ich würde vielleicht so Aktivistinnen, die wirklich was für die Welt bewegen. Und das mache ich auch. Es ist überhaupt keine utopische Sache. Ich lade auch oft solche Persönlichkeiten ein. Mhm. Also ich würde auf jeden Fall die Duzen aus Berlin einladen, die auch viel bewegt Ich würde wirklich Frauen einladen, die NGOs, Berufe machen, die, und das mache ich ja eh. Ich muss ja gar nicht viel sagen.
Ich habe jetzt mehr an die schon nicht mehr leben gedacht, deswegen.
Nein, ich lebe lieber die leben, weil davon kann ich viel mehr profitieren.
Ja, ja.
Oh mein Gott, es gibt so viele tolle Frauen. Ich meine, ich würde gerne Golda Meir mal fragen. Was war, Golda Meir aus Israel, fragen, was war damals in Israel? Was war deine Gedanken dazu damals? Aber du, es gibt so viele, die ich möchte jetzt nicht drei nur nennen. Ich würde heute Aktivistinnen von heute einladen. Das mache ich.
Und das machst du
auch. Ja. Damit ich auch was bewege. Ich würde auch Männer einladen, die Aktivisten sind, die heute was Gutes tun. Ich würde nicht einmal nur Frauen. Gute Runden, die was bewegen, das ist für mich heute eine der wichtigsten Sachen. Mhm.
Und du hast natürlich auch ein schönes Thema, weil beim Essen wird in der Regel auch geredet und da gibt es in der Regel auch gute Gespräche, wenn es ein gutes Essen am Tisch gibt.
Immer. Und die Kunst ist, ich lade ja sehr oft Leute ein und das ist ja auch ein bisschen Erpressung für meine neue Familie, Schwiegertöchter und so weiter, weil wenn du gut kochst, kommen sie eh alle. Und wir machen immer Brunch, das wird immer bei uns und kommen ja alle. Und da lade ich auch immer Freunde ein und das sind meistens die besten Gespräche. Mhm. Weil ich versuche nicht in der Küche zu sein, ich mache meine Schmorgerichte im Ofen, die kommen auf den Tisch und dann kann ich dabei sein. Ich bin nicht jemand, die jetzt Gäste einladet, ich nur in der Küche bin und ich habe nichts davon, sondern ich versuche wirklich alles vorzunehmen, mise en place, das kenne ich eh, und dann bin ich dabei. Das würde ich jede Frau auch, sonst ist sie wirklich nur in der Küche und die anderen haben die besten Gespräche, das mache ich nie. Mhm. Also ich bin schon, und oder alle helfen und wir machen das schnell. Tschak, tschak. Ja, aber ich liebe es, gemeinsam auf einem Tisch zu sitzen, schöne Gespräche, das ist für mich das Leben.
Mhm. Wann weißt du, du hast ja auch durchaus auch ein paar, wie sagt man so, Niederlagen gehabt in deiner Karriere, Situationen, die jetzt nicht ganz so einfach waren. Wie entscheidest du, dass es Zeit ist, eine Türe zu schließen und eine neuere zu öffnen?
Du, wir haben Neni im Zweiten gehabt, in Stilwerk von John Novell damals. Und wir haben das dort aufgemacht und wir haben ganz schnell gemerkt, relativ schnell, dass dieser Ort passt nicht zu uns. Ja, es war zu fein, das passt nicht zu Humus. Mhm. Das passt zu einem vielleicht Sterne-Lokal, ja. Und wir haben ganz schnell gemerkt, bevor wir länger Verluste haben, wissen, was loszulassen. Und dann haben wir das auch losgelassen und wir haben sofort einen Käufer gefunden, der perfekt dazu gepasst hat. Also wissen, was loszulassen, ist eine der wichtigsten Sachen als Geschäftspartner. Also wir haben ja vieles. Wir haben ja zum Beispiel unsere Produktion, was wir in Gumpoldskirchen haben, haben wir genau kalkuliert vor Corona. Das hat uns fast den Kopf gebrochen, weil nach Corona war alles 30% teurer. Das heißt, wir hatten uns, also das war schnell umdenken. Also ich glaube, eine gute Führungskraft ist, der schnell umdenkt und schnell sagt, okay, ich habe mir das so vorgestellt, Kurskorrektur. So geht es nicht weiter, was kann ich jetzt anders machen? Jetzt Wirtschaftskrise oder Corona-Zeit, wenn man da nicht schnell denkt, war man weg vom Fenster. 30% der Gastronomen haben zugemacht. Der Staat hat nicht viel geholfen, hat uns Geld gegeben, alles wieder zurückgenommen. Das heißt, die Gastronomie hat so wenig Hilfe von dem Staat, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir kämpfen eigentlich täglich. Jetzt ist wieder Europa, die Wahlen, Ukraine, Trump, Musk, was für Probleme, welche Ängste haben die Leute heute? Rechtsradikale, die jetzt hier eine Führung. Was glaubst du, die Menschen überlegen sich dreimal, kann ich mir das leisten oder nicht? Wir müssen mit dieser Situation umgehen können. Wenn es soweit ist, weniger Personal, weniger eine kleinere Karte. Heute haben wir darüber geredet. Von was reden wir? Jeden Tag musst du dir jeden Tag wieder ein neues Blatt Papier, weil jeden Tag ändert sich was.
Kann sich was ändern, das heißt jeden Tag neu bewerten.
Ja, wenn es Zoll gibt, was ist mit Lebensmitteln, ja. Alles das. Du musst vorausdenken, als gute Führungskraft musst du vorausdenken. Du musst politisch up-to-date sein, du musst dauernd Nachrichten hören, weil da die Börse, alles hängt miteinander zu tun. Es ist ein Faden. Und wenn du da gut bist, dann kannst du vorausdenken. Wenn es nicht, ist es zu spät. Dann kannst du zuschließen. Und dazu haben wir zu viel Verantwortung für zu viel Personal. Heute haben wir 700 Leute, die bei uns arbeiten. Das ist eine Verantwortung, die wir haben.
Absolut. Es
ist nicht nur wir sind eine Familie.
Ja. Welche drei Eigenschaften machen denn für dich eine gute Führungspersönlichkeit aus? Ein bisschen haben wir ja schon drüber gesprochen, aber vielleicht jetzt noch einmal so verdichtet.
Ich würde sagen, eine der wichtigen Sachen für mich ist zuzuhören, also Wahrnehmung, ob es die Mitarbeiter sind oder ob das die politische Situation, wahrnehmen. Wahrnehmen ist Nummer eins. Das zweite ist, du musst selber dein Ego zurückstecken, das haben wir schon gesprochen. Und das dritte ist für mich, du musst deinen Beruf selber lieben, damit du das auch mit weitergeben kannst. Ja? Also die Leidenschaft ist für mich sehr wichtig. Ja. Passion. Wenn ich, schau, ich werde jetzt nächste Woche 70, wenn ich diese Leidenschaft nicht hätte, ich könnte mich zurückziehen. Ja, ich brauche das gar nicht. Aber ich liebe das, was ich mache. Ich liebe mit meinen Jungs, ich liebe mit meinen Mitarbeitern. Ich liebe Rezepte zu entwickeln. Und solange ich das habe, werde ich das weitermachen. In dem Moment, wenn ich sage, okay, jetzt seid ihr dran, dann werde ich das nicht machen, werde ich was anderes finden. Und ich bin auch eine leidenschaftliche Großmutter. Ja? Alles, was ich mache, muss eine Leidenschaft dabei sein.
Und das ist auch etwas, was gut täte, wenn Führungskräfte das hätten.
Ich glaube schon. Ja. Weil sie sind führend. Mhm. Wenn du schlecht gelaunt irgendwo hinkommst, bist du nicht für oder bist du eine schlechte Führung. Was ist, wenn ein Kind aufwächst mit einem Ehepaar, die jeden Tag sagen, oh, jetzt muss ich schon wieder aufstehen zur Arbeit. Und ich habe keine Lust. Oder nur meckern. Oder nur über ihre Bosse schimpfen. Was hat das für ein Muster, das Kind? Eigentlich gehe ich auch nicht gerne in die Schule. Eigentlich sind die Lehrer doof, weil das ist der Muster, das er bekommt. Und wenn Kinder aufstehen, so meine Kinder haben aufgestanden, Sami hat das geliebt, Körpersprache, Pantomime, er hat geliebt, was er gemacht hat und ist mit einer Energie aus dem Haus weggegangen. Genauso haben sie es bei mir gelernt. Was haben meine Kinder? Leidenschaft für ihren Beruf. Das ist das Wichtigste, dass die jungen Leute, das kann ich wirklich als Tipp geben, seid ein Beispiel für eure Nachwuchs. Die lernen genau das. Auch ohne Worte, Körpersprache, wie du dich, wenn du gebückt zur Arbeit gehst, werden sie gebückt zur Schule gehen.
Ja, das ist ja gerade in unserer Kultur hier so, ich denke mal so in Mitteleuropa, das Thema,
dass meckern.
Alle auch sagen, es ist schon wieder Montag.
Ja, meckern. Und, ja, Opfer, ja. Opferrolle.
Ja.
Ja, nein, du bist kein, du kannst ändern.
Aufs Wochenende hin.
Ja, oh, Wochenende, Gott sei Dank, Gott sei muss Dank ich nicht zur Arbeit.
Genau, und diese Haltung, glaube ich, ist schon
ja. Ja, prägend für die nächste Generation.
Und sie tut uns ja. selber ja auch nicht gut.
Also, nein.
Das ist ja nichts,
mein Gott, stell mal vor, du gehst ja. so zur Arbeit. Mhm. Was kannst du geben? Du hast keine Energie, wenn du schon aus dem Haus gehst. Mhm. Energie ist so wichtig. Mhm. Und für die Energie musst du auch eine Balance schaffen. Nur arbeiten ist auch nicht gut. Ich gehe einmal im Jahr, gehen wir mit der Familie nach Indien, Ayurveda, oder wir machen einen Urlaub zusammen. Und wir reden dann nichts über die Arbeit. Nichts. Da wird über andere Themen gesprochen. Kunst, Kultur. Nadivi und Sami sind Künstler. Was interessiert sie? Gastronomie. Die sollen ihre Arbeit. Und dann, das ist ganz, die Balance ist sehr wichtig.
Mhm. So mit deiner Erfahrung von heute, welchen Tipp, welchen Ratschlag würdest du deinem 20-jährigen Ich geben?
Such dir erstmal aus etwas, was du wirklich willst, und nicht jetzt studieren alle Wirtschaft, ich werde auch Wirtschaft, nur nach Geld gehen, sondern was macht dich glücklich? Wo bist du begabt? Oder wo willst du noch mehr wissen? Geh nach deinem Instinkt, geh, und nicht das sagen die Leute, jetzt ist das modern, jetzt machen nach dem Strom gehen, sondern geh nach deinem Strom. Mhm. Hör auf dich, was willst du? Auch wenn das schwierig ist und auch wenn das nicht so... Was ist NGO? Die Töchter von meine besten Freunde machen NGO in Sudan. 45 Grad Hitze, sie können nicht raus. Aber sie machen einen leidenschaftlichen Beruf, weil sie wollen Menschen helfen. Sie könnte viel bequemer leben. Aber das ist, was sie liebt. Und sowas schätze ich.
Also auch einen gewissen Mut zu haben.
Und über die Grenzen gehen.
Genau, das ist
nicht
ja
bequem denken. Mhm. Für mich bequem, jeden Tag so früh aufzustehen? Nein. Aber ich mache es gerne, weil ich weiß, ich liebe es, was ich mache. Mhm. Bequemlichkeit bremst dich.
Immer wieder aus der Komfortzone steigen.
Ja. Und mutig sein. Mhm. Und nicht von Anfang sagen, ich schaffe es nicht. Sondern wenn du das nicht versuchst, wirst du nie wissen, ob du es geschafft hast oder nicht.
Und meistens schaffen wir die Dinge ja dann auch. Ne?
Ja.
Vielleicht nicht sofort, aber...
Ja. Geduld. Dann, Geduld ist auch ganz wichtig.
Dann muss man halt ein, zwei Erfahrungsschritte machen.
Nicht sofort auf Erfolg. Mhm. Du kannst nicht sofort einen Erfolg. Dazu musst du auch ein bisschen fleißig. Ich glaube, fleißig sein ist auch ein sehr starkes Wort. Mhm. Ich kann von mir behaupten, ich bin fleißig. Mhm. Nicht immer war es lustig. Ich bin gestern um 3 Uhr nachts aufgestanden, damit ich um 6 Uhr meine Maschine nach Stuttgart nehme. Ich habe kaum geschlafen und ich bin den ganzen Tag in Sitzungen gewesen und am Abend wieder zurück. Aber ich wusste, ich mache das für eine gute Sache. Ja, aber ich bin um 3 Uhr aufgestanden. Wenn ich sage, mein Gott, ja, muss ich um 3 Uhr, da komme ich schon mit einer Unlust dorthin und das spüren die Leute, mit denen ich Geschäfte mache.
Und das kann ich ja selber beeinflussen. Ne?
Ja.
Also das,
dann gehe ich ein bisschen früher selber schlafen, und wenn ich nicht gut geschlafen habe, dann werde ich am nächsten Tag früher ins Bett gehen. Die Balance wieder.
Die Balance finden wieder.
Ja.
Liebe Kaya, wir kommen zur letzten Frage, und das ist auch die gleiche, die ich allen meinen Gästen stelle. Was sind denn so 3 Tipps an frisch gebackene Führungsfrauen, die du ihnen so wirklich ans Herz legen kannst? Und vielleicht ist da eh, jetzt haben wir eh schon über ganz viele Dinge gesprochen, aber noch einmal so verdichtet in der Nutshell.
Erstens einmal, als junge Frau, du denkst auch an eine Familie. Kinder sollen nicht bremsen, dass du nicht weitermachst. Es gibt heute so viele Wege. Ein Tipp für mich ist, schau dir erst einmal, ist dein Partner der Richtige oder nicht. Wenn er dir nicht gönnt, lass dich schnell scheiden. Er wird es nicht ändern. Das ist eine Charaktersache. Das hat er gelernt von zu Hause, von den Schulen, von Kindheit. Ein Partner, in dem Fall, wenn du eine junge Frau bist und der es dir gönnt, wird sie alles schaffen. Kinder können, ich habe Kinder, ich habe alles gehabt. Kinder sind keine Behinderung. Du kannst Liebe geben zu den Kindern, du kannst auch weiter Karriere machen. Und die Kinder, wenn sie merken, dass der zweite Tipp, dass die Mutter glücklich ist, sind sie auch glücklich. Wenn du ein Opfer bist, dass du die Karriere wegen den Kindern gelassen hast, haben die Kinder nichts davon. Quantität mehr als die Qualität ist sehr wichtig, als diese lange. Das ist, wie konzentriert bist du mit demjenigen, den du die Zeit gibst? Das wäre mein Tipp.
Das heißt, es geht gar nicht so sehr darum, viel Zeit unaufmerksam zu verbringen, sondern die Zeit, die man hat, in voller
Aufmerksamkeit. Widmen, das heißt die Wahrnehmung. Ja. Nimm deine Kinder wahr, nimm deinen Partner wahr, das ist genau das, was ich wirklich empfehle. Also es soll kein Hindernis sein, das sage ich auch jedem. Und wirklich zu sagen, schaut euch euren Partner ein. Und Scheidung Ist gar nicht schlimm. Kinder sind glücklicher, mit glücklicher, getreuten Eltern, als eine Frau, die wirklich unterdrückt wird, nicht gegönnt wird. Aber genauso wie die Frau mit dem Mann, die kann ihn auch hindern. Ich bin jetzt nicht so eine Emanze, die sagt, nur Männer machen das. Frauen bremsen auch Männer genügend, ja? Beides. Du musst wirklich, und das ist der zweite Tipp, du musst das machen, was dein Herz brennt, ja? Du brennst ja nach etwas, dann mach es. Lass dich nicht bremsen. Von niemand.
Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank für das feine Gespräch.
Sehr gerne und danke für die tolle Fragen.